Hallo, mein Name ist Paul Ronzheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr. Und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen Gefallen tun. Herr Präsident, Sie haben zwei Kinder, Ihr Sohn ist 11 Jahre alt. Fragt er Sie manchmal, Papa, wann ist dieser Krieg zu Ende?
Wie jeder andere auch, aber er stellt diese Frage nicht auf diese Weise. Er fragt, wann werden wir gewinnen? Und das ist die Essenz dessen, was er fühlt. Er ist 11 Jahre alt.
Hallo, mein Name ist Philipp Hiertoff. Ich bin Journalist und Kollege von Paul Ronzheimer. Paul war heute in Kharkiv in der Ostukraine, der Stadt, die gerade wie keine andere von Russland angegriffen wird. Aber er war dort heute nicht unterwegs, um eine Reportage zu machen, sondern um den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zu treffen. Er war zuerst mit ihm unterwegs, außerhalb der Stadtgrenzen, genau dort, wo die Ukrainer gerade Verteidigungsanlagen errichten, um sich auf eine mögliche neue russische Großoffensive vorzubereiten. Und dann hat er ihn zum großen, exklusiven Kriegsinterview getroffen, an einem geheimen Ort, dort, wo man mehr oder weniger sicher sein kann vor russischen Luftangriffen. Und dieses Interview kommt zu einem sehr heiklen Zeitpunkt, denn Zelensky hat vor wenigen Tagen zum ersten Mal gesagt, dass eine ukrainische Niederlage gegen Russland tatsächlich möglich ist, wenn die USA ihre Waffenlieferungen nicht endlich freigeben, die seit Monaten im Kongress blockiert werden. Und heute hat Paul mit Zelensky gesprochen und darum geht es in diesem Podcast. Hallo Paul.
Hey Philipp.
Also du warst heute mit Zelensky unterwegs außerhalb von Kharkiv, dort wo die Ukraine sich vorbereitet auf eine mögliche russische Offensive. Was genau habt ihr gemacht und wie hast du Zelensky vor dem Interview erlebt?
Also es war mal wieder ziemlich verrückt. Wir waren eigentlich auf dem Weg schon raus aus der Ukraine oder wollten zurück Richtung Polen, haben kurz Halt gemacht in Kiew. Wir waren ja eine ganze Woche in Kharkiv und dann kam ein Anruf, dass der Präsident morgen in Kharkiv sei und da kamen wir ja nun ein paar Stunden vorher erst her und bereit sei, uns zu treffen. Wir hatten seit Wochen versucht, wieder ein Interview zu bekommen mit ihm. Und plötzlich kam dieser Anruf. Und da haben wir natürlich gesagt, okay, wir kehren wieder um, sind dann diese 7-8 Stunden mitten in der Nacht zurück nach Kharkiv. Und dann am Morgen um 8 Uhr sollten wir an einem Ort sein. Und ich habe mich schon gewundert und dachte, was ist mit der Sicherheit? Geben die uns jetzt wirklich schon einen Ort, wo Zelensky genau sein wird? Und tada, am Morgen, als wir aufgewacht waren, hieß es, nein, es ist doch ein anderer Ort, kommt da und dahin. Und dann sind wir mit unserem Auto dorthin und dann hieß es wieder, nee, ist noch ein anderer Ort. Also es war ein bisschen wie Schnitzeljagd, weil es geht eben um totale Sicherheit. Wenn die Russen wüssten, wo Zelensky ist, dann könnten sie da sehr leicht eine Rakete hinschießen, eine Drohne, was auch immer, denn Kharkiv ist sehr nah an der russischen Grenze. Dann haben wir
Paul, eine Frage dazu, also was mich wirklich interessiert, glaubst du, dass die Ukrainer tatsächlich die ganze Planung verändern? Oder ist es nur so, dass sie dich und andere Journalisten bewusst täuschen?
Ich glaube, dass sie die Planung häufig verändern, dass sie die Planung aber ganz bewusst nur ganz, ganz wenigen mitteilen. Also sie werden nie groß streuen, wo genau wann er sich aufhalten wird und werden das immer wieder und verändern es auch immer wieder während des Tages, gerade bei so einer Reise nach Kharkiv. Weil es war so, wenn ich es richtig wahrgenommen habe, das ist jetzt auch kein Geheimnis, dass er so reist, dass Zelensky selbst nicht mit dem Auto aus Kiew angereist ist, so wie ich, sondern über Nacht mit der Bahn und dann von dort weiter mit seinem Tross. Und wir haben ihn dann getroffen. Das ist so, wie man sich, gut, unsere Zuhörer kennen das wahrscheinlich nicht, aber es gibt ja Politikerbesuche sozusagen. Also wenn man jetzt mit einem deutschen Minister verreist, dann reisen da Berater mit, Journalisten mit, andere Leute mit und dann gibt es verschiedene Autos und man fährt im Konvoi. Nun ist es aber so, da ist man in einem Konvoi mitten in einer Stadt, die die ganze Zeit angegriffen wird. Du hörst selbst in deinem Handy die Alarmgeräusche, du hörst auch die Sirenen. Und dann sind wir als erstes ganz früh am Morgen von diesem Treffpunkt Richtung dieser Verteidigungsanlagen gefahren, die wir auch selbst schon besucht hatten. Das waren Anlagen, die jetzt aufgebaut werden, um Kharkiv zu verteidigen. Und ich war zusammen mit dem Sprecher von Selenskyj und ein paar anderen Leuten, es waren keine weiteren Journalisten dabei, sondern PR-Leute von Selenskyj, kann man sagen. Und ich war in einem langen Bus und wir mussten dann dort einen Fluss oder so ein Flussbett überqueren. Und dieser Bus ist dann stecken geblieben, dieser riesige Bus. Und vor uns, Selenskyj und alle anderen, sind halt weitergefahren. Ja, ich meine, es war halt ein Tross. So, und dann dachten wir, oh, und dann ist Yorgos, mein Fotograf und Kameramann, die hatten nur noch zwei Plätze, dann ist der schnell rein in den einen Wagen. Und wir haben gewartet und wir dachten eigentlich, wir würden jetzt gar nicht mehr diese Verteidigungsanlagen sehen. Aber dann kam ein Fahrer wie ein Irrer angerast und hat uns doch abgeholt und ist dann mit 200 Sachen über diese Brücke und dorthin. Und dann standen wir dort mit Selenskyj an den Verteidigungsanlagen. Und ich war überrascht, wie er doch optimistisch auf mich wirkte. Und das letzte Mal hatte ich ihn gesehen, vor einem Jahr ungefähr. Und da war der pessimistische Selenskyj für mich das erste Mal so richtig sichtbar, ungefähr, ja, gut ein Jahr her. Und da war er plötzlich so, ja, hallo, und wir kennen uns natürlich auch. Und dann haben wir kurz gesprochen und ich habe gesagt, ja, was werden die Russen hierher kommen? Und er hat gesagt, ah, wir müssen uns vorbereiten, wir müssen gewappnet sein und wir müssen diese Verteidigungsanlagen errichten. Und da war mein Eindruck so ein bisschen, vielleicht blüht Selenskyj immer dann auf, als Präsident und auch als Kommunikator, wenn er schwer unter Druck ist. Wir erinnern uns ja vor über 2 Jahren, Beginn des Krieges, da war er ja auch der gefeierte Präsident, der er heute nicht mehr ist, aufgrund der Lage, die sich ergibt.
Diese gute Laune, die hat mich auch sehr überrascht. Ich war ja zugeschaltet in den Minuten, bevor das Interview begann. Und er kam in den Raum, er hat dich begrüßt. Man hat gemerkt, dass ihr beide euch nicht zum ersten Mal seht, sondern euch schon seit Jahren eigentlich kennt. Hat sich hingesetzt und hat mit dir gescherzt. Und Selenskyj ist ja eigentlich Comedian. Was dachtest du, als dieser tatsächlich gut gelaunte Präsident in den Raum kommt, während die Rede in der öffentlichen Debatte ja gerade eigentlich von Niederlage ist, von russischen Truppen, die durch die Frontlinie brechen? Was dachtest du in diesem Moment?
Ja, ich dachte, das passt irgendwie alles nicht zusammen. Du sagst es, ja. Ich meine, er hat vor wenigen Tagen eine Rede gehalten, dass eine Niederlage drohen könnte, wenn die Amerikaner keine Waffen liefern. Ich hätte jetzt gedacht, ich erlebe da einen todernsten Selenskyj, einen wütenden, vielleicht auch pessimistischen. Aber ganz im Gegenteil. Und ich habe dann danach so ein bisschen auch mit seinen Beratern gesprochen, habe gesagt, Mensch, ich wundere mich, also beim letzten Interview vor einem Jahr, da war die Situation nicht so schlecht wie heute, aber da war er sehr viel schlechter gelaunt oder pessimistischer gelaunt. Und dann haben sie auch gesagt, naja, was bleibt ihm jetzt sozusagen? Er muss diesen Optimismus ausstrahlen. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, okay, und das ist immer wichtig, darüber nachzudenken, weil du sagst, es ist der Comedian, spielt er einem jetzt was vor? Also ist das alles Show, was er hier macht? Oder fühlt er sich wirklich so? Mein Eindruck war, und das kann man noch mal ein bisschen erkennen, wenn die Kamera aus ist, wie jemand drauf ist oder bevor das Interview losgeht, dass er tatsächlich selbstbewusst, optimistisch und nach vorne blickt, was angesichts der Nachrichten tatsächlich erstaunlich ist.
Okay, Paul, kommen wir jetzt zum Interview, denn mein Eindruck als Zuschauer war, dass Selenskyj, der im Interview dann zum Teil wieder sehr, sehr ernst war, das nicht gespielt hat, sondern dass er sich natürlich dem Ernst der Lage sehr bewusst war. Und du hast ihn direkt auf die Lage in Kharkiv angesprochen, die Millionenmetropole im Nordosten des Landes, fast direkt an der russisch-ukrainischen Grenze. Und du wolltest wissen, ob er sich vorstellen kann, dass die Russen tatsächlich wieder versuchen, diese Stadt einzunehmen. Hören wir einmal rein.
Will Putin Kharkiv um jeden Preis erobern? Does Putin want to conquer Kharkiv at all costs?
Ich danke Ihnen für Ihre Frage. Das war schon immer eines von Putins Zielen. Der Osten der Ukraine, einschließlich des gesamten Donbass, der Region Luhansk, der Region Donetsk und auch Kharkiv. Das ist symbolisch, wenn man sagt, dass Kharkiv die erste Hauptstadt der Ukraine war. Es ist ein großes Ziel, denn wenn man genau hinschaut, hat er seit Beginn der Invasion keine einzige regionale Hauptstadt erobert. Seit 2022. Er war nicht in der Lage, ein einziges Zentrum einer Region zu erobern. Und Kharkiv ist ein Ziel für ihn. Natürlich hat er Mariupol erobert, Melitopol, Berdyansk. Ja, aber wenn wir uns die Hauptstädte der Region ansehen, dann hat er keine einzige von ihnen erobern können. Und er wird es auch nicht schaffen, da bin ich mir sicher. Und Kharkiv ist ein sehr wichtiges Ziel für ihn. Trotzdem möchte ich nicht, dass wir das Psychospielchen der Russen mitspielen, denn es gibt ja viele Informationen darüber, dass er die Gebiete erobern will und es ihm auch gelingen wird. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was man will und dem, was man erreichen kann. Wir tun alles, um zu verhindern, dass dies geschieht.
Ja, Paul, wir haben Selenskyj gehört. Er schließt es überhaupt nicht aus, dass der russische Diktator Wladimir Putin diese Stadt wieder angreifen möchte. Wie siehst du diese Lage und wie siehst du Selenskyjs Aussagen? Glaubst du, dass die Ukraine es tatsächlich verhindern kann, dass Putin die Stadt einnimmt?
Natürlich können sie es verhindern, wenn sie entsprechend Soldaten haben, wenn sie entsprechend Waffen haben, wenn sie motiviert sind. Es ist nicht so, dass man Kharkiv einfach so einnehmen könnte. Darüber haben wir auch im letzten Podcast gesprochen. Eine Millionenstadt, vergleichen wir das mit Bachmut, 70.000 Einwohner, hat es fast ein Jahr gedauert, bis die Russen dort durchgebrochen sind. Also für Kharkiv bräuchten sie sehr, sehr viel mehr Soldaten, als sie jetzt haben. Ich glaube nicht, dass das so schnell geht. Ich glaube eher tatsächlich an die Taktik, über die wir dort auch im Interview gesprochen haben, dass die Russen eben ganz gezielt weiter Gaskraftwerke, Elektrizitätskraftwerke, Ölraffinerien, all das angreifen, um die Zivilisten aus dieser Stadt zu vertreiben. Natürlich dafür zu sorgen, dass es noch mehr tote Zivilisten gibt, dass die Leute Angst bekommen und dass es eine Stadt wird, die zumindest erstmal ihrer Industrie und ihrer Menschen beraubt wird. Denn Kharkiv ist eine ganz, ganz wichtige Industriestadt für die Ukraine. Wenn man das schaffen würde, dass das wieder zum Erliegen kommt, dann wäre das alleine schon dramatisch für die Ukraine.
Nun hat Selenskyj ja nicht nur über Kharkiv gesprochen, sondern auch gesagt, dass es Putins Ziel ist, die gesamte Ukraine einzunehmen. Also die öffentliche Debatte hier in Deutschland, die ist ja so ein bisschen, ja, Russland wollte die Ukraine einnehmen, man hat das nicht geschafft, jetzt ist der Krieg nur noch im Donbass. Aber der ukrainische Präsident sieht das ganz und gar nicht so, sondern er ist fest davon überzeugt, dass Putin immer noch seine Maximalziele verfolgt. Nimmst du das auch so wahr, dass die Kriegswahrnehmung in der Ukraine und vor allem in Kiew im Präsidentenpalast eine ganz andere ist als in der deutschen Öffentlichkeit?
Ja, absolut. Nicht nur in der deutschen Öffentlichkeit, sondern auch in der internationalen Öffentlichkeit. Ich will jetzt nicht die Namen nennen, aber ich kenne internationale Fernsehsender, die keine internationalen Korrespondenten hier mehr haben. Große internationale Fernsehsender in einer Lage, wo es immer noch darum geht, ob diese Ukraine überlebt oder nicht. Ich glaube, dass die Dramatik des Ganzen, was wir in den letzten Wochen und Monaten erleben, nicht wahrgenommen wird, weil eine Gewöhnung an diesen Krieg stattgefunden hat im dritten Jahr, die aber gar nicht der Tatsache entspricht. In Deutschland ist es, glaube ich, so, dass die Leute denken, ja, die kämpfen da so ein bisschen im Osten noch, wieso, Kiew hat doch überlebt, ja, sollen sie jetzt halt verhandeln, wird schon irgendwann, wie, ich will mich damit nicht mehr befassen. Aber die Realität ist eine andere. Wir haben da schon häufig drüber gesprochen, die Kriegswirtschaft, die Mobilisierung, der Wille Putins, hier das ganze Land zu erobern, auch diese Schmach auszugleichen von Beginn des Krieges, das ist sein Ziel. Und Selenskyj sieht das und er versucht alles dagegen zu tun, auch medial. Ich bin jetzt nicht der einzige Journalist, dem er ein Interview gegeben hat, sondern vor allem auch amerikanischen Medien in den vergangenen Wochen, fast verzweifelt, um zu sagen, Leute, schaut hierher und vor allem seht, was es für Konsequenzen hat, wenn es keine Waffenlieferung gibt.
du sprichst es an, Waffenlieferungen, auch darum ging es natürlich im Interview. Und das ist mittlerweile nichts Neues mehr, dass der ukrainische Präsident den Westen um neue Waffen bittet. Aber das Brisante war, dass Volodymyr Zelensky über die Taurus-Marschflugkörper gesprochen hat, die Bundeskanzler Olaf Scholz ja nicht liefern möchte. Und du hast ihn gefragt, mit welcher Begründung Scholz ihm diese Waffen verweigert. Und Scholz hat ja zumindest der deutschen Öffentlichkeit erklärt, dass er nicht möchte, dass Deutschland zur Kriegspartei wird, weil diese Taurus-Marschflugkörper eine sehr hohe Reichweite haben und auch Ziele innerhalb Russlands treffen könnten. Aber es scheint so, zumindest sagt das Zelensky, dass Scholz ihm womöglich eine andere Begründung geliefert hat. Hören wir da einmal rein.
Was haben Sie dem Bundeskanzler geantwortet, als er sagte, wir werden Ihnen die Taurus-Systeme nicht geben?
Wir sprechen über dieses Thema. Ich denke, es ist ein sensibles Thema. Soweit ich weiß, ist der Bundeskanzler der Meinung, als Vertreter eines nicht-nuklearen Staates, dass dies die einzige Waffe ist, die Deutschland hat, die mächtigste Waffe. Er teilt mir mit, dass er sein Land nicht ohne eine solche mächtige Waffe lassen kann. Ich habe ein gutes Verhältnis zum Bundeskanzler.
Und Sie glauben, das hängt mit der atomaren Bedrohung durch Russland zusammen?
Er sagt ja, aber ich glaube auch nicht, dass es die Welt vor der nuklearen Bedrohung durch Russland retten wird. Alle Raketen, Taurus, ATACMS, F-16, werden keinen einzigen Menschen vor einem Atomschlag schützen, wenn, Gott bewahre, ein Atomkrieg ausbricht. Ich denke, es geht mehr um die Gesellschaft eines jeweiligen Landes. Es ist sehr wichtig für die Menschen zu wissen, dass man etwas Besonderes hat, eine besondere Waffe. Und wenn es zu einem Krieg kommt, werden diese Waffen nützlich sein.
Ja, Paul, du hast Zelensky gefragt, ob Putins Atomdrohungen eventuell dafür verantwortlich sind, dass Scholz die Taurus-Marschflugkörper nicht liefert. Und Zelensky deutet an, dass es so ist. Was sagst du dazu? Das hat ja durchaus Brisanz, auch innerhalb Deutschlands.
Also ich war völlig überrascht von dem, was Zelensky dazu gesagt hat. Mit dieser Antwort hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte eigentlich gedacht, dass er das wegwischt und sagt sowas wie, wir versuchen weiter, wir brauchen Taurus, und dass er den Westen kritisiert, aber dass er da nicht so ins Detail geht. Ist tatsächlich das erste Mal, dass Zelensky sich so äußert. Wir müssen vielleicht ein bisschen zurückgehen bei dieser Frage der Atomdrohung. Die gab und gibt es immer wieder aus Russland. Es gab auch verschiedene Berichte in den vergangenen Wochen darüber, dass sie relativ ernsthaft waren, also dass Putin tatsächlich offenbar mit Generälen darüber gesprochen hat. Aber was Olaf Scholz angeht, da spielten diese Atomdrohungen vor allem zu Beginn des Krieges eine Rolle. Da gab es verschiedene Interviews, die er gegeben hat. Ich kenne jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut, aber da haben viele aus diesem Wortlaut damals interpretiert, dass das für Olaf Scholz eine Rolle spielen könnte. Brisant ist es insofern, als dass, du hast es angesprochen, Scholz ja andere Gründe genannt hat, nämlich, dass er keine deutschen Soldaten in der Ukraine will, also nicht Teil dieses Krieges werden will, und dass das notwendig wäre, und gleichzeitig, dass er diese Waffe eben nicht alleine in die Hände der Ukrainer geben will und sich alleine auf die Ukrainer verlassen will, was die Frage angeht, womit, also bis wohin man schießt oder zielt. Die Vermutung, dass es da auch Drohungen geben könnte oder zumindest Befürchtungen von Scholz, dass Putin ja sensibel ist, zu wenig gesagt. Ja, also wenn man, es geht ja immer um die Frage, was würde passieren, wenn, oder das ist das, was man sich in deutschen Regierungskreisen vorstellt, was passiert, wenn man mit der Taurus die Kertschbrücke, also die Brücke zur Krim, kaputt machen würde, also dass sie von einem deutschen Marschflugkörper getroffen wird und dass sie dann nicht mehr nutzbar wäre für Putins Armee, die logistisch wahnsinnig wichtig wäre und vielleicht sogar kriegsentscheidend ist. Und da gab es dann im Umfeld der Regierung auch Leute, die gesagt haben, möglicherweise hat der Kanzler Sorge, dass dann eine bestimmte Reaktion von Putin folgen könnte, die er nicht riskieren will. Aber wie gesagt, das hat Olaf Scholz nie öffentlich gesagt und er hat diese Drohungsszenarien auch zuletzt immer von sich gewiesen.
Scholz hat jetzt tatsächlich gesagt, dass Putins Atomdrohungen keine Rolle spielen bei seiner Entscheidung, auch dass Putin ihm gegenüber das niemals angedroht habe, also nicht direkt. Jetzt sagt Zelensky, dass er doch davon ausgeht, dass diese Atomdrohungen eine Rolle gespielt haben bei der Taurus-Entscheidung. Glaubst du, das wird sich zumindest kurzfristig auf das Verhältnis zwischen Zelensky und Scholz, zwischen Kiew und Berlin auswirken?
Also Zelensky hat in dem Interview ja gleichzeitig gesagt, dass er sehr gut mit Scholz zusammenarbeitet. Ich glaube auch, dass egal was gesagt wird, Deutschland und die Ukraine zusammenarbeiten müssen, ja, im Interesse beider Länder tatsächlich, im Interesse der Ukraine, um die Ukraine zu retten, aber auch im Interesse Deutschlands, dass Wladimir Putin seine Ziele nicht erreicht und dann vielleicht gefährlich werden könnte für NATO-Länder und auch für uns am Ende. Also das ist ein gemeinsames Interesse. Und Zelensky hat das in diesem Interview betont. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass da jetzt besondere Wut auf Olaf Scholz war. Es war eher ja fast eine analytische Feststellung, wie er das Ganze sieht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er da böses Blut irgendwie gegen Scholz oder dass er da wütend war noch, sondern das war, hat er so einfach konsterniert gesagt, wie es aus seiner Sicht ist. Führt das zu einer Reaktion von Scholz? Davon ist fast auszugehen, weil Zelensky ja nun der Präsident der Ukraine ist und wenn der Präsident der Ukraine das sagt, dann wird sehr wahrscheinlich der Kanzler danach gefragt, ob das so ist.
Zelensky hat diesmal ja doch klar gemacht, auch das hängt jetzt nicht alles an einer Waffe oder sowas, sondern er hat gesagt, man kann Russland schlagen, also die Ukraine kann Russland besiegen, wenn sie Waffen aus dem Westen erhält, wenn sie Lizenzen erhält, offenbar auch einige Waffen selbst zu produzieren. Er hat gesagt, dass es nicht nur an der Anzahl der Soldaten hängt, sondern eben an der Anzahl und Qualität moderner Waffen. Und da hattet ihr dann auch eine Diskussion, und zwar um die Frage, ob ein Sieg der Ukraine wirklich möglich ist. Du bist ja du berichtest seit 2 Jahren über diesen Krieg, du bist seit 10 Jahren eigentlich immer wieder in der Ukraine. Und du hast Zelensky gesagt, dass du nicht den Eindruck hast, dass viele Ukrainer selbst noch an den Sieg glauben. Und da entspann sich so eine ja, recht interessante Diskussion. Lass uns da einmal reinhören.
Wenn ich Ihnen meinen persönlichen Eindruck schildern darf. Ich war in den letzten Jahren öfter in der Ukraine als in Deutschland oder sonst wo. Ich habe viele Monate mit unserem Team hier verbracht, viele Menschen getroffen und viel berichtet. Aber ich habe das Gefühl, dass es immer mehr Menschen gibt, die pessimistisch sind, was die Rückeroberung des gesamten Territoriums angeht.
Ich verstehe.
Mein Gefühl ist, dass viele Ukrainer nicht mehr daran glauben, dass man die ganze Ukraine zurückerobern wird.
Das ist das Ziel, das ist die Gerechtigkeit, unser gesamtes Gebiet zurückzuerobern. Wie ich schon sagte, ich denke, es ist noch ein langer Weg bis dahin. Ich will nicht zu optimistisch sein, ich muss sehr realistisch sein. Wenn es darum geht, die unabhängige Ukraine zu retten, die demokratische Ukraine, die ein Teil Europas oder der zukünftigen EU ist, die Ukraine als Nation, da müssen wir unsere Unabhängigkeit zurückgewinnen. Es geht nicht nur um Gebiete, es geht auch darum, Bedingungen zu schaffen, unter denen die Menschen zurückkehren können. Das bedeutet auch, dass alle Investoren und Unternehmen in der Lage sein müssen, an die Ukraine, an ihre Zukunft zu glauben, ohne eingefrorene Konflikte.
Paul, wie hast du Zelensky in diesem Punkt wahrgenommen, als du ihm gesagt hast, dass deine Wahrnehmung aus der Ukraine ist, dass viele Menschen nicht mehr an einen militärischen Sieg der Ukraine gegen Russlands Armee glauben, dass sie nicht mehr dran glauben, dass die Ukraine in der Lage sein wird, ihre Gebiete militärisch zu befreien?
Er hat mich nicht überzeugt in der Debatte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er dann damit anfing und auch schon vorher in dem Interview zu sagen, ja, und man plane ja auch eine Gegenoffensive und man wolle ja Gebiete befreien und das werde man und man würde schon sehen. Er hatte, finde ich, da nicht die Überzeugungskraft. Jetzt muss ich einschränken oder definieren, was mit Sieg gemeint ist. Also in dieser Diskussion habe ich eben davon gesprochen, dass Zelensky ja immer davon spricht, man würde die Krim und Donbass und Luhansk und alle Gebiete befreien können. Und wenn man sich eben faktisch die Situation anschaut, dann ist es so, dass den Ukrainern Soldaten fehlen, dass ihnen Waffen fehlen, und zwar massiv, und dass sie in dem Momentum, was sie vielleicht hatten, im Nachhinein hatten sie es nicht, aber letzten Sommer ja eine Waffenausstattung bekommen haben, die aus meiner Sicht nicht gereicht hat, aber wo die USA gesagt haben, damit könne man erfolgreich sein. Und dass sie ja diese Anzahl von Waffen, zumindest wenn wir uns die politischen Debatten anschauen, niemals wieder bekommen werden. Und deswegen fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, Stand jetzt zumindest, wie Zelensky dieses Ziel, also die Befreiung aller Gebiete, erreichen will. Und da hat er, finde ich, was die Argumente angeht, da gehen ihm langsam ein bisschen die Argumente aus, war mein Eindruck.
Und dann wurde es ja auch weniger militärisch, sondern hochpolitisch. Es ging um Donald Trump, den ehemaligen US-Präsidenten und jetzt den Präsidentschaftskandidaten der Republikaner, der sehr gute Chancen hat, wiedergewählt zu werden, der aber auch jetzt schon eine sehr große Rolle in den USA spielt. Und zwar blockiert seine Partei, die Republikaner, im US-Kongress ja das große Waffenpaket für die Ukraine. Und Trump, das muss man sagen, der macht einfach Stimmung gegen die Ukraine und spricht davon, dass er innerhalb von 24 Stunden diesen Krieg beenden könnte. Lasst uns da einmal reinhören.
Sie haben zum ersten Mal von einer möglichen Niederlage gesprochen, wenn keine Waffen mehr kommen. Donald Trump wird nachgesagt, hinter dieser Blockade der Republikaner zu stehen. Haben Sie versucht, Donald Trump, den Sie persönlich kennen, anzurufen?
Ich selbst habe ihn nicht angerufen. Wir haben ihn öffentlich in die Ukraine eingeladen. Und um ehrlich zu sein, nicht nur öffentlich. Wir haben die Botschaften und den Kontext durch geeignete Personen übermittelt. Wir haben gesagt, dass wir wollen, dass Donald Trump in die Ukraine kommt, alles mit eigenen Augen sieht und seine eigenen Schlüsse zieht. Ich bin auf jeden Fall bereit, ihn zu treffen und die Themen zu besprechen. Das ist ein sehr wichtiges Thema für uns.
Was haben Sie von ihm und seinen Leuten gehört, als Sie sie eingeladen haben?
Dass er will, aber er weiß nicht, wann er das tun kann.
Trump sagte, er würde in die Ukraine kommen?
Er hat gesagt, dass er will.
Aber es gibt noch kein Datum.
Ja.
Aber Sie meinen, er sollte bald kommen, oder?
Das hoffe ich.
Gleichzeitig berichtete die Washington Post, dass Trump, sollte er wieder Präsident werden, die Ukraine auffordern würde, Teile des Donbass und der Krim dauerhaft an Russland abzutreten und im Gegenzug den Krieg zu beenden. Wären Sie bereit, mit ihm über einen solchen Deal zu sprechen?
Wenn der Deal ist, dass wir einfach unsere Territorien aufgeben, und das ist die Idee dahinter, dann ist das eine sehr primitive Idee. Ich glaube, wenn er wirklich eine Formel und einen Ansatz hat, wie man den Krieg schnell beenden kann. Ich brauche sehr starke Argumente. Ich brauche keine fantastische Idee, sondern eine reale Idee. Denn es geht um Menschenleben. Da kann man nicht scherzen. Wir dürfen kein Risiko eingehen. Wir haben es mit Putin zu tun. Alles, was er bisher gesagt hat, hat er anders gemacht. Das heißt, wir können ihm nicht vertrauen. Ich meine, die Idee muss sein, Putin keinen Raum zu lassen. Keinen Raum für seine Pläne. Verstehen Sie? Er muss in eine Ecke gedrängt werden, damit er nicht improvisieren kann. Man kann sich auf alles Mögliche einigen. Die Frage ist, ob er sich an die Vereinbarung hält.
Paul, wie hast du ihn wahrgenommen, als du ihn auf Trump angesprochen hast? Denn das ist ja eine recht heikle Sache. Die beiden haben eine Vorgeschichte. Als Trump noch Präsident war, hat er versucht, Zelensky im Prinzip einzubinden in eine Kampagne gegen seinen Herausforderer Joe Biden. Und jetzt ist es wieder eben möglich, dass Trump Präsident wird, und es ist ganz klar, dass er kein Freund der Ukraine ist. Wie hast du Zelensky wahrgenommen, als du ihn auf dieses doch wirklich recht heikle Thema angesprochen hast?
Ja, ich habe ihn da zweigleisig wahrgenommen. Also einerseits hat er diesen Plan, den es da laut Washington Post gibt, wonach Trump sagt, dann müsse die Ukraine eben Gebiete abtreten und dann könne man Frieden haben. Das ist das, was letzte Woche berichtet wurde. Den hat er klar abgelehnt und hat gesagt, das funktioniert natürlich nicht aus seiner Sicht. Und dennoch war er nicht feindselig gegenüber Trump, sondern hat gesagt, wir haben ihn eingeladen. Er hätte ja auch zugesagt und er wolle kommen, stünde nur noch kein Termin. Da hat er gelacht, weil er natürlich weiß, dass Donald Trump sehr wahrscheinlich vor der Wahl nicht in die Ukraine reisen wird. Warum sollte er das? Weil aus seiner Sicht ihm das nichts bringt und er einfach gewählt werden will und ja versucht, auf dem Ticket zu fahren, dass jede Unterstützung für die Ukraine falsch ist und man kein Geld hierher überweisen dürfte und so weiter und so fort. Aber Zelensky ist klug genug, um zu wissen, dass er Trump möglicherweise noch brauchen könnte, beziehungsweise es keine Alternative zu ihm gibt, nämlich dann, wenn er gewählt wird. Und das heißt, er versucht, bestimmte Signale auszusenden, dass er auch mit Trump an einem Tisch sitzen würde, dass man zwar nicht einer Meinung ist, was diesen Friedensplan angeht, und dass es einen anderen Plan geben muss, aber er sendet ganz klar aus, dass er ja da auch für bereit ist.
Nun ist das deine Wahrnehmung, und du hast gesagt, er hat sich nicht feindselig gegenüber Trump geäußert. Aber was glaubst du, wie wird Donald Trump das wahrnehmen, was Zelensky gesagt hat? Wir wissen ja, dass Donald Trump eine recht narzisstische, eine sehr eitle Persönlichkeit ist. Wenn er dieses Interview jetzt hört, sieht oder liest, denn es wird ja auch in US-Medien sehr, sehr groß rezipiert werden. Wie wird er das wahrnehmen, was Zelensky gesagt hat?
Ja, ich glaube nicht, dass er sich darüber freut, dass Zelensky gesagt hat, dass er bereit ist, in die Ukraine zu kommen. Also, ich bin jetzt kein Trump-Experte, aber ich könnte mir vorstellen, dass er auch danach gefragt wird, genauso wie Scholz danach gefragt wird, was mit dieser Atomdrohung ist, wird Trump wahrscheinlich danach gefragt werden, ob er denn jetzt wirklich in die Ukraine kommt, wie Zelensky sagt. Und wahrscheinlich wird er einfach sagen, irgendwie, das ist Quatsch und hätte er nie gesagt. Und so, ich glaube, er wird auf keinen Fall sagen, dass er, obwohl ich weiß es nicht, vielleicht fühlt er sich auch geehrt, kann auch sein, also bei Trump muss man immer in beide Richtungen denken, dass sein Ego da angespielt wird, dass Zelensky offenbar auch schon damit rechnet, dass er auf jeden Fall Präsident wird. Jetzt habe ich zwar auch nach Trump mehrfach gefragt, aber also im ganzen Interview hat Zelensky nichts von Biden gesagt, also von Joe Biden, vom aktuellen US-Präsidenten. Gut, das liegt sicherlich auch daran, dass die Demokraten nicht das Problem sind bei dem aktuellen Paket, aber dennoch ist es ja für Trump auch so, guck mal, wie wichtig der Zelensky mich nimmt und der glaubt auch, dass ich Präsident werde. Also vielleicht gibt es zwei Möglichkeiten, wie er reagiert.
Und dann gab es noch einen, wie ich fand, sehr rührenden, emotionalen Moment im Interview. Da wurde es fast etwas weniger politisch, und zwar hast du ihn auf seine Kinder angesprochen. Du hast Zelensky gefragt, wie er mit seinen Kindern über den Krieg spricht, und Zelensky hat über seinen 11-jährigen Sohn gesprochen, Kirillo. Lasst uns da einmal reinhören.
Herr Präsident, Sie haben 2 Kinder, Ihr Sohn ist 11 Jahre alt. Fragt er Sie manchmal, Papa, wann ist dieser Krieg zu Ende?
Wie jeder andere auch, aber er stellt diese Frage nicht auf diese Weise. Er fragt, wann werden wir gewinnen? Und das ist die Essenz dessen, was er fühlt. Er ist 11 Jahre alt. Ja, wann werden wir siegen? Er will gewinnen wie ein Kind. Er will mich sehen und er versteht, dass solange wir... Aber ich bin mir sicher, dass es ihm wie den meisten Ukrainern geht.
Und wie lautet Ihre Antwort?
Was meine Antwort auf seine Frage ist? Nun, wir werden auf jeden Fall gewinnen, denn wir haben keine Alternative. Aber ich kann Ihnen kein genaues Datum versprechen oder sagen. Und es spielt keine Rolle, ob es mein Kind, mein Sohn oder ein anderer Bürger der Ukraine ist. Wir müssen in dieser Sache und in allem anderen sehr offen und ehrlich mit unserer Gesellschaft sein.
Paul, Zelensky ist ja zweifacher Vater. Er hat eine Tochter, er hat einen Sohn. Er hat jetzt darüber gesprochen, wie sein Sohn mit ihm über den Krieg spricht und dass sein Sohn natürlich auf einen ukrainischen Sieg hofft, den Zelensky, sein Papa, herbeiführt. Verändert sich Zelensky, wenn er nicht mehr über die ganz große Politik spricht, sondern über seine Kinder?
Also bei diesen eher privateren Fragen blüht er richtig auf. Ich glaube auch, weil jetzt nicht alle Journalisten nach seinem Sohn fragen und wie der Dinge sieht. Und es mal eine andere Frage ist für ihn, ja, man darf ja auch nicht unterschätzen, der Mann wird ständig interviewt und deswegen war der ganz glücklich eigentlich über seinen Sohn zu sprechen, auch wenn es ein trauriges Thema war. Also er hat gelacht, man hat da eine Herzenswärme irgendwie gespürt, auch die er hat zu seinem Sohn offenbar. Und dann aber auch sehr klar gesagt, er würde die Ukraine niemals verlassen, egal was passiert. Und das hat er schon einmal gesagt, da haben die Leute noch dran gezweifelt, aber er ist damals geblieben. Seine Familie war wohl für kurze Zeit nicht oder für längere Zeit nicht in Kiew, aber angeblich haben sie auch nie die Ukraine verlassen. Das hat mal seine Ehefrau gesagt. Und sie sind immer von Ort zu Ort und haben sich versteckt in den ersten Wochen, Monaten des Krieges. Also ich glaube, die Familie ist wirklich wahnsinnig wichtig für ihn. Das merkt man auch, wenn man ihn mal zusammen mit seiner Frau erlebt hat. Seine Kinder habe ich noch nie gesehen, aber ich habe ihn mal mit seiner Frau erlebt, wie wichtig das für ihn ist und wo er da Kraft schöpft.
Paul, du hast jetzt den ukrainischen Präsidenten getroffen an einem sehr bewegenden Tag. Er hat die Verteidigungsanlagen außerhalb von Kharkiv besucht. Dann hat er dir dieses Interview gegeben, hat über Taurus gesprochen, über eine mögliche Niederlage, über Trump. Was ist dein Gefühl? Wo steht dieser ukrainische Präsident jetzt?
Ich glaube, die nächsten Wochen und Monate werden wahrscheinlich über seine Zukunft entscheiden, aber auch die der Ukraine. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es so, wie es jetzt läuft, noch ewig weitergehen wird. Natürlich kann es einen Abnutzungskrieg geben, aber was ich sagen will ist, er muss schwierige Entscheidungen treffen. Er hat immer noch nicht die Entscheidung getroffen, was mit der Mobilisierung passiert. Also wie viele Soldaten ist er bereit, dorthin zu schicken? Ich habe ihn in dem Interview auch gefragt, ob man Soldaten zwingen kann oder Menschen zwingen kann, an die Front zu gehen. Wir haben ja auch immer wieder Bilder erlebt, wo Menschen das in den sozialen Medien gepostet haben, die nicht an die Front wollten und offenbar ja, aufgrund des Gesetzes dorthin geschickt werden. Da sagt er, nein, aber generell sei es immer so, man muss sich gegen Russland verteidigen. Also Zelensky ist ja kein Militärmann, ja, der kommt aus dem Entertainment, aus der Musik, aus dem Schauspiel. Ja, der genießt es nicht, Commander zu sein. Ist zumindest nicht mein Eindruck im Militärischen. Über das Politische kann man sprechen. Aber dennoch wird er jetzt diese Entscheidung treffen müssen, wie weit können sie verteidigen? Was passiert mit den Waffen aus den USA? Gibt es die überhaupt? Und wenn nein, kann Europa das irgendwie auffangen? Was bedeutet das auch, wenn die Amerikaner dann nicht liefern und alle ihn dann an seine Worte erinnern? Mir scheint es ein bisschen so zu sein, dass er Hoffnung hat oder tatsächlich optimistisch ist, dass dieses Paket durchgehen könnte, jetzt doch wieder. Und dann wird sich entscheiden, gibt es noch mal eine Chance einer Gegenoffensive? Zelensky sagt ja. Ich frage mich, mit welchen Soldaten und mit welchen Waffen. Wenn es diese Chance nicht gibt, dann ist die nächste Frage, wird er doch irgendwann verhandeln? Was passiert mit China? Werden sie Einfluss nehmen? Momentan sieht es nicht danach aus. Sie unterstützen Lavrov und die russische Regierung erst heute wieder. Also, dass es da irgendwie eine Hoffnung gibt, dass es da Vermittlung geben könnte. Aber dann wird es wahrscheinlich so sein, dass dass die US-Wahlen passieren und die Ukrainer irgendwie durch dieses Frühjahr und diesen Sommer kommen müssen, ohne zu große Verluste von Städten und Dörfern. Aber das ist eben offen. Also wenn es einmal, und das sagen auch viele Experten, zwar kommen die Russen momentan nicht an der Front wirklich voran, aber wenn es einmal zum Durchbruch kommen könnte, dann kann es natürlich auch sein, dass dann die Front zusammenfällt. Also ich glaube, Zelensky steht vor den schwersten politischen, militärischen Wochen und Monaten. Jetzt kann man sagen, es war immer schwer. Ja, das stimmt, gerade am Anfang des Krieges. Das war vielleicht noch einschneidender, das hat er auch gesagt in diesem Interview. Aber diese Hoffnung, die es Ende 22 und auch noch dann in 23 zumindest bis zum Sommer gab, die gibt es eben momentan nicht mehr. Und das ist das Schwierige.
Ja, Paul, das war wirklich ein historisches Interview, das du wieder mal geführt hast mit Zelensky. Ich fand eine Sache noch wirklich bewegend. Du hast ihn darauf angesprochen, ob sein Satz, dass er nicht vorhat, die Ukraine zu verlassen, auch wenn es wirklich hart auf hart kommt. Du hast gefragt, ob der noch gilt und er hat gesagt, der gilt auf jeden Fall.
Ja, das fand ich auch sehr beeindruckend oder eindrücklich. Denn das ist ja dieser berühmte Satz, der immer zitiert wurde am Anfang des Krieges. I don't need a lift, I need ammo. Also ich brauche keinen Fahrer oder keiner, der mich hier rausbringt aus Kiew. Ich brauche Munition. Und ja, ein bisschen ist es eigentlich genauso wieder, wenn auch unter anderen Bedingungen. Er braucht Munition, er braucht Waffen, ja, und er sagt, er will nicht aus dem Land. Also daran hat sich eigentlich nichts verändert.
Hoffen wir, dass die Ukraine alles bekommt, um sich zu verteidigen und auch die russische Armee aus ihrem Gebiet zu vertreiben. Paul, danke dir für deine Eindrücke, danke für das Interview, für deine Analyse. Pass auf dich auf.
Danke dir, Philipp.
Bis bald.
Dankeschön. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und noch mehr freuen würde ich mich darüber, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst zu dieser Folge und wenn ihr generell meinen Podcast abonniert. Das wäre mir wirklich wichtig. Bedanken möchte ich mich bei der Redaktion, Philipp Piatow und Daniel van Moll, bei der Produktion bei Serda Dennis und für die Aufnahmen aus aller Welt bei Yorgos Mutafis und Vadim Moisenko.